Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludewig und ich bin Charlotte Hauenhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. Mein heutiger Gast, Klaus Eidenschink, arbeitet seit vielen Jahren als Coach und Organisationsberater. Er ist außerdem studierter Theologe und Psychotherapeut, eine Kombination, die ich als Theologentochter extrem spannend finde. Und mit Herrn Eidenschink möchte ich heute über das Thema Purpose sprechen, also das Thema Sinn und Zweck von Arbeit jenseits von ökonomischer Wertschöpfung. Herzlich willkommen, Herr Eidenschink.
Hallo. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Herr Eidenschink, wir sprechen heute tatsächlich, weil ich bei meiner Recherche zum Thema Purpose auf einen LinkedIn-Beitrag von Ihnen gestoßen bin, in dem Sie sich sehr kritisch mit dem Thema Purpose auseinandersetzen. Und ich fand das ehrlicherweise sehr erfrischend. In dem Beitrag geht es generell um Beratermoden, aber vielleicht können Sie einmal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie Sie zum Thema Purpose stehen.
Ja, wie bei allen Moden ist es wichtig, sozusagen das Gute und das Schlechte in Moden zu sehen, weil Moden immer einen Hang zum Überschwinger haben. Also gewissermaßen nur, weil sie alte und bestehende Probleme versprechen, neu zu lösen, ja nicht aus diesem Grund heraus schon deshalb selber keine eigenen Probleme mit sich führen. Und darüber wird in der Begeisterung dann wenig oder kaum auch in der kollegialen Community gesprochen. Und darum war es mir wichtig, da mal so ein paar durchaus aus meiner Sicht eben auch kritische Gedanken aufzuschreiben.
Ja, Sie schreiben, diese Beratermoden versprechen oft, Zitat, das Leid zu mildern oder ihm ein Ende zu setzen. Wie ist das denn beim Thema Purpose? Welchem Leid soll das ein Ende setzen?
Naja, das Leid ist ja ein bekanntes, gewissermaßen Karl Marx hat es unter dem Label Entfremde der Arbeit in die Diskussion eingeführt. Und der Wunsch der Menschen ist, und dort nehme ich mich dazu, eine Arbeit zu machen und in dieser Arbeit Erfüllung zu finden. Jetzt variiere ich mal den Begriff statt Sinn Erfüllung, weil der Sinnbegriff in sich schon ein sehr spezifisches Mittel ist, um Erfüllung zu finden.
Das müssen Sie, glaube ich, genauer erklären.
Das muss ich genauer erklären. Das versuche ich. Naja, wenn Sie ein kleines Kind zuschauen, das versucht, irgendwelche eckigen und runden und viereckigen und dreieckigen Dinge in ein Eimerchen mit so entsprechenden Öffnungen zu bringen, dann ist diese Tätigkeit im Hinblick auf Weltverbesserungspotenzial ziemlich überschaubar, nämlich gar nicht.
Verstehe ich.
Und trotzdem ist das Kind höchst präsent, höchst erfüllt, höchst konzentriert, höchst im Reinen mit sich. Und das geht im Erwachsenenalter auch. Also das heißt, es ist eine riesige Vorentscheidung, ob man seine Erfüllung darin sieht, in dem, was man tut oder in der Wirksamkeit oder im Ergebnis einer Handlung oder in der Art und Weise, wie ich etwas tue. Und wie meine innere Haltung dabei ist, wie ich mich dabei eben innerlich erlebe. Und dann können höchst sinnlose Tätigkeiten mit einer höchsten Erfüllung einhergehen. Das ist einer der Gründe, Sie haben ja vorher gesagt, mit dem Theologiestudium, und da beschäftigt man sich ja auch ganz viel mit Geschichte der Spiritualität und so weiter. In allen Kulturen haben alle spirituellen Wege auch damit zu tun, dass man zumindest sehr gleichförmige Tätigkeiten, einen Zen-Garten rächen, stundenlang die gleichen Texte rezitieren, Gebetsketten durch die Finger gleiten zu lassen, die so höchst monoton sind. Kann man sagen, vollkommen sinnlos auf der Ebene der Wirkung, auf der Ebene dessen, was es im Bewusstsein in der Seele bewirkt. Höchstgradig effektiv. Und jetzt leben wir in einer westlichen Welt, die halt sehr handlungsorientiert ist, sehr output-orientiert. Und dass dann der, die Frage aufkommt, gerade bei der immer jungen Generation, wie können wir dafür sorgen, übers Tun die Welt zu verbessern? Und dieser Gedanke auch in die Arbeitswelt reinspielt, das liegt ja auf der Hand und das finde ich auch richtig und sinnvoll. Nur ist die Frage gewissermaßen, nur weil man das möchte, dass die Arbeit im Ergebnis oder im Produkt sinnvoll ist, ob das eine sinnvolle Erwartung ist, ob das kompatibel ist mit dem, was eine Organisation leisten kann oder nicht und dergleichen mehr. Das muss dann diskutiert werden.
Bei dem, was Sie eben erzählt haben, habe ich mich jetzt gefragt, muss denn Sinnhaftigkeit, Purpose automatisch bedeuten, es gibt einen großen gesellschaftlichen Impact, wie man jetzt ja gerne sagt. Aber kann nicht auch einfach der Purpose sein, dass ich selbst zufrieden bin? Also wenn ich jetzt an das Kind denke, das die Form reinsteckt, das ist ja einfach zufrieden, weil was funktioniert hat. Gibt es das nicht auch heute noch in der Arbeit?
Genau, genau. Und aber dieser Purpose ist ja nicht gemeint jetzt in dieser Diskussion um New Work, sondern da ging es ja darum, die Leidenschaft und die Motivation der Mitarbeiter zu fördern oder dass die Organisation einen Rahmen bietet, der mir das Gefühl gibt, ich habe eine sinnvolle Arbeit oder ich setze mich für etwas Sinnvolles ein. Mhm. Ja, das Interessante ist, ich habe einen Coachee gerade, der arbeitet für Rheinmetall.
Mhm. Da würde ich später gerne auch noch genauer drauf eingehen, ja, aber wenn Sie es schon ansprechen.
So, und der sagt, waren jahrelang wurde gebasht, dass er bei einer Rüstungsfirma arbeitet, ja, und konnte es bei gesellschaftlichen Einladungen, hat schon darauf verzichtet, seinen Arbeitgeber zu nennen. Nun ist er plötzlich der Held jeder Beachparty, sage ich es jetzt mal so. Jedenfalls bei denen, die es höchst sinnvoll finden, mit Panzern Putin Paroli zu bitten.
Mhm. Das heißt, Sie wollen sagen,
so schnell kann es gehen, dass aus einer sinnlosen eine sinnvolle Arbeit wird.
Ja, aber auch umgekehrt vielleicht, dass aus einer Arbeit, die uns lange sehr sinnvoll erschien, auf einmal der Sinn fehlt. Da würde mich tatsächlich auch interessieren, Sie arbeiten ja auch als Berater mit Unternehmen. Sie haben es gerade eben schon angedeutet. Inwiefern ist denn das Thema Purpose da gerade ein Hype? Erleben Sie da mehr Anfragen? Stellen sich mehr Menschen die Sinnfrage bei Ihrer Arbeit? Was sind da Ihre Beobachtungen?
Ich glaube, da muss man genau hinschauen, für wen. Also es ist sicher ein Hype. Wir waren ja schon beim Management-Moden auch bei den Beratern selber, weil es ist ein neues Produkt und neue Produkte lassen sich immer verkaufen. Man hat sozusagen, kann was auf den Verkaufsprospekt schreiben. Mhm. Dann ist es sicher ein Thema, das jetzt in dieser, die Leute von 20 bis 35 und vor allem halt auch in dieser Startup-Szene, in dieser Gründerszene sehr beschäftigt. Von daher ist dort dieses Leistungsversprechen, wir haben eine Firma, die nicht nur ein sinnvolles Produkt oder eine sinnvolle Dienstleistung anbietet, sondern auch ein Miteinander, das dem entspricht, wie wir sonst Freunde als Freunde miteinander leben, wo alle gleich sind, wo ein hoher Grad an Partizipation ist, und dergleichen mehr. Das ist alles verständlich. Mhm. Und das ist jetzt diese Purpose-Diskussion bei den klassischen deutschen Großkonzernen ein großes Thema. Das würde ich eher sagen, eher nur in Teilbereichen, in den HR-Abteilungen oder. Aber dass man jetzt ein großes Automobilwerk nach einem Purpose ausrichtet, das habe ich jedenfalls bislang nicht zur Kenntnis genommen.
Bei dem Automobilwerk aber gleichzeitig zum Beispiel könnte ich mir da jetzt vorstellen, dass man sagt, unser Purpose ist, wir retten diesen Planeten, nachhaltige Autos, unsere Elektroautos retten die Welt. Wäre das nicht auch ein Purpose?
Ja, also jedenfalls mal auf der Ebene der Behauptung. Also an der Stelle kommt diese Purpose-Diskussion halt ganz leicht in diese Schiene, jetzt sage ich es mal, der Versprechungen, also eines von Marketing. Das ist wie in Paarbeziehungen. Ja. Am Anfang im Honeymoon verspricht jeder für den anderen, der Traumprinz oder die Traumprinzessin zu sein. Und nach entrübt sich das etwas. Mhm. Und auf der Ebene von Marketing ist es natürlich für Personalakquise ein hoher Wert, eine Story zu haben, auf der Schauseite der Organisation, also im Schaufenster, zu sagen, ja, wenn du hier mit dabei bist, dann trägst du zum besseren CO2-Footprint zu oder es ist ein ökologisch sauberes Produkt und dergleichen mehr. Da wird ja auf der Ebene alles dann ausgeblendet gewissermaßen, wo diese Behauptungen in sich wieder problematisch sind und ob das dann auch wirklich so ist. Ja, man, Sie kennen ja die Diskussion um Elektroautos und ob die nun tatsächlich der Umwelt gut tun oder nicht. Das ist selbst bei Experten bis heute umstritten.
Sie haben gerade eben schon diese junge Generation angesprochen, die Startup-Generation. Die Generation Z, die ja in den Nullerjahren geboren wurden, da ist ja das Thema Purpose tatsächlich sehr wichtig. Also ist meine Arbeit sinnstiftend, ansonsten fange ich gar nicht in dem Unternehmen an. Haben Sie das Gefühl, dass vielleicht jetzt auch viele diesem Trend so hinterherlaufen, aus Angst, sonst niemanden mehr zu finden? Also wie Sie schon angedeutet haben, eine Recruiting-Maßnahme?
Also das auf alle Fälle, das beobachte ich ganz viel. Und das überrascht mich auch deshalb, weil man ja eigentlich wissen kann, dass höchst sinnstiftende Arbeitsfelder, jetzt nenne ich mal Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, Ärzte und dergleichen, ja, die schon immer irgendwie mit Menschen arbeiten, Menschen helfen zu tun haben, dass die Menschen, die dort arbeiten, in einem sehr viel höheren Ausmaß Burnout gefährdet und depressionsgefährdet sind als in anderen Berufen. Es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass wenn eine Arbeit, wenn ich dort Sinn hineinprojiziere, ich würde da gern gleich noch einen Satz sagen, weil man ja immer denkt, der Sinn liegt im Außen. Nein, der Sinn liegt nie im Außen, sondern der Sinn liegt immer darin, was ich in dem sehe, ja, also gewissermaßen reingeheimse in das, was ich tue. Und ich habe sehr viele Patienten und Klienten im Laufe meiner 30 Jahren Beratung gehabt, die 25 Jahre Streetworking gemacht haben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Spenden gesammelt haben, bei der Caritas gearbeitet haben, Psychotherapeut waren und überhaupt keinen Sinn mehr in dieser Arbeit sehen. Wenn man wirklich daran interessiert ist, ein sinnerfülltes Leben zu führen, ist aus meiner Sicht es eine extreme Ungeschicklichkeit, zu glauben, man könnte den Sinn in etwas Äußerem finden, also in einem Partner, der mich glücklich macht, in einer Arbeit, die mich glücklich macht und die sinnvoll ist, oder in Lebensumständen überhaupt. Das ist immer höchst enttäuschungsträchtig, weil man am Ende feststellt, dass das nicht abwirft, was man drin gesucht hat.
Sie haben am Anfang ja schon von Marx gesprochen und diesem Prinzip, das Ende der entfremdeten Arbeit, also der Mitarbeitende erfüllt Aufgaben und dafür bekommt er dann eine Entlohnung. Und dass das quasi durch das Thema Purpose jetzt beendet wird, also Arbeit soll immer einen Sinn haben. Gleichzeitig das, was Sie eben beschrieben haben, die Pflegekräfte, Sozialarbeitende, das scheint ja nicht zu korrelieren, Sinnhaftigkeit der Arbeit und gute Bezahlung. Ist das auch ein Thema bei Ihnen in den Beratungen?
Eigentlich eher weniger oder eher in dem Sinn, wenn gewissermaßen dieses gleiche Miteinander, also gerade auch in Startups, die ich ja auch viel berate, wenn dann die Organisation wächst und die, das Wachstum ist erfordert, Rollenunterschiede zu machen, also irgendeine Hierarchieebene einzuführen oder doch sich Leute rauskristallisieren, die bestimmte Dinge besser können und von daher mehr zu sagen haben, auch wenn es offiziell noch sozusagen alles ein Level ist oder wenn es um Gewinnverteilungsfragen dann mehr geht, dann merkt man einfach, dass dann diese Hoffnung, dass so ein gemeinsamer Purpose einem Konflikte erspart, sehr schnell zusammenbricht, weil die Illusion, die da drin liegt, ist, dass es konfliktfreie Organisationen geben kann. Und das geht gegen die DNA von Organisationen, weil Organisationen sind um Konflikte herum gebaut. Das ist ihr Daseinszweck, Konflikte zu bearbeiten.
Können Sie das einmal genauer erklären? Organisationen sind um Konflikte herum gebaut, das finde ich sehr spannend.
Ja, ich mache es mal ganz einfach im Sinne einer klassischen Funktionsbeschreibung. Ein Mensch im Vertrieb oder der Vertrieb als Funktion in einer Organisation muss immer das Interesse haben, dass es flexibel zugeht, dass man Sonderlocken für den Kunden macht, und die Produktion auf der anderen Seite muss immer ein Interesse haben, dass es Routinen hat, Gleichteile, Commonality, dass es klare Regeln gibt, von denen nicht abgewichen wird und so weiter. Also in einer Organisation, wo der Vertrieb, der für Freiheit optieren muss und die Produktion, die für Sicherheit optieren muss, wo die beiden sich verstehen, läuft grob was verkehrt. Also das sind die Interessenskonflikte unterschiedlicher Tätigkeitsbündel in Organisationen. Die sind vorprogrammiert, weil das ja die eigentliche Leistungsfähigkeit von Organisationen ausmacht, dass man zeitgleich Unterschiedliches machen kann.
Und was bedeutet das jetzt für das Thema Purpose?
Ja, das Thema Purpose suggeriert, dass sich gewissermaßen die Organisation unter einem Zweck, hinter einem Ziel vereinigen kann, sodass dann alles glatt aufgeht. Und Organisationen sind Vielzweckinstrumente. Da gibt's nicht einen Purpose, sondern in unterschiedlichen Abteilungen gibt's unterschiedlichen Interessen. Und das halte ich tatsächlich für gefährlich, dass wenn alle sich hinter einem Ziel und Zweck versammeln, dann entsteht eigentlich das, was man in der Organisationstheorie eine totalitäre Organisation nennt, also Sekten. Alle für eins. Also es gibt keine Binnendifferenzierung in der Organisation mehr. Und das eignet sich als organisationales Konzept für die allerwenigsten Organisationen.
Ich würde gleich gerne auf dieses Thema Religion nochmal eingehen, sektenmäßig. Aber noch eine Frage vorher. Sie haben es eben schon angedeutet. Dieses Thema Purpose bedeutet ja auch was für Führungskräfte und für Hierarchien. Tatsächlich habe ich in Vorbereitung auf diesen Podcast auch ein paar Ratgeber gelesen und dort wird auch Purpose als ganz praktisches Führungsinstrument bezeichnet, weil man durch den Purpose ja entlastet ist. Also der Druck der Zielerreichung, der geht quasi von dem höheren Sinn aus und nicht von der Führungskraft selbst. Und dementsprechend muss man gar nicht so viel Druck machen, weil ja alle mitmachen wollen beim höheren Sinn und es nicht an Personen hängt. Beobachten Sie das auch?
Ja. Für die Führungskräfte ist das natürlich super, ja, weil es ist natürlich zum Führen nichts attraktiver als ein vollkommen intrinsisches, aus sich heraus motivierter Mitarbeiter, dessen einziges Gefährdungspotenzial ein Maß an Selbstausbeutung ist, dass er gewissermaßen Tag und Nacht durcharbeitet und irgendwann zusammenbricht. Damit habe ich aber auch die Schattenseite benannt, weil dann in solchen Kontexten eigentlich die Führungsaufgabe darin bestünde, die Mitarbeiter zu bremsen, wenn sie mehr machen, als ihnen gut tut, vor lauter Begeisterung.
Und tun Sie das Ihrer Erfahrung nach?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber das ist ein wunderbares Beispiel, das Sie da gerade reinbringen, woraus man ablesen kann, dass es nichts gibt, wo man nur Schatten oder nur Licht sieht.
Mhm.
Ja, und eine Übermotivation kann eben zu Selbstausbeutung und Zusammenbruch führen. Genauso wie eine wenig vorhandene Motivation, wo ich sage, ich arbeite tatsächlich nur für Geld, einfach dazu führen kann, dass Menschen auch eine Arbeit tun, in der tatsächlich wenig Sinn drin mhm. zu sehen ist. Reine Routinearbeit. Wer holt den Müll? Ja, oder mhm. irgendwie sowas. Da arbeiten halt Menschen, die es einfach tun, damit sie dann ihre Brötchen kaufen können. Aber nicht, weil die Arbeit sinnvoll ist. Solche Menschen müssen dann eher aufs Innenleben setzen, weil ich sehe hier sozusagen Leute auf dem Müllauto stehen, die sind fröhlich und feixen und haben es schön miteinander und welche, die gehen gebückt und mit grauem Gesicht zum Mülltonnenhäuschen.
Mhm.
Und das liegt nicht an der Arbeit, sondern an der inneren Haltung.
Mhm. Gleichzeitig gibt es ja diese Jobs, die gemacht werden müssen. Also ich denke auch zum Beispiel an die Kassiererin im Supermarkt, die da kann man natürlich auch wieder einen höheren Zweck sehen, also die Belieferung von Lebensmitteln der Welt, aber die Aufgabe selber ist natürlich eine Aufgabe, die sich wiederholt vielleicht, wo es in dem Moment schwierig ist, den höheren Sinn darin zu sehen. Wie sollen wir denn mit solchen Jobs umgehen oder wie sehen Sie da auch als Berater tatsächlich drauf, wenn Unternehmen genau diese Jobs anbieten, wo es vielleicht jetzt schwierig ist, einen höheren Sinnüberbau zu finden? Die haben ja auch Probleme, dann Leute zu finden.
Richtig. Richtig. Und drum ist diese Purpose-Diskussion, also so wie ich es jedenfalls beobachte, schon auch, jetzt sage ich es mal, eine Blasendiskussion in einem bestimmten sozialen Umfeld, in einem mhm. bestimmten Bildungsniveau, in einem bestimmten Setup von größtenteils schon halt auch von Akademikern, gepflegten mhm. Arbeitsumständen. Und wenn man es in anderen Kontexten macht, dann muss man halt sehr indirekte Narrative finden. Also dass dann der Zimmermann oder das Zimmermädchen, also was wie ich mich jetzt gendergerecht formuliere, im sauberen, faltenfreien Laken dazu beiträgt, dass ein Teil des Gewinns der Hotelkette dann in Brunnenbau in Afrika investiert wird oder sowas. Ja, man kann natürlich solche Konstruktionen machen. Wie lang das wirklich trägt, ist sehr unterschiedlich, meiner Beobachtung nach.
Was ich dazu passend ganz schön fand, es gab 2020 eine große Studie der Personalberatung Kienbaum, wo 1300 Führungskräfte befragt wurden zum Thema Purpose. Und da kam raus, dass 39% der Unternehmen, die befragt wurden, auf ökonomische Wertschöpfung ausgerichtet sind, 22% auf Wertschaffung, also auch ökologisch zum Beispiel, sozial. Mhm. Aber 59% der befragten Führungskräfte konnten den Purpose ihres eigenen Unternehmens eigentlich nicht benennen. Und dann dachte ich, vielleicht ist das ganz interessant, dass also man irgendwie schon weiß, man braucht Sinn, aber was er genau ist, ist vielleicht zweitrangig.
Ja, drum ist es ja sozusagen, was ich mit dem psychologischen Fachwort Projektion, also was liest man denn hinein in die eigene Arbeit? Und das man verwechselt da halt einfach aus meiner Sicht die Kategorien. Es ist auch ein bisschen eine Säkularisierungsdiskussion. Also die Kirchen sind gewissermaßen als sinnstiftende Organisationen aus der Mode gekommen und jetzt sollen Wirtschaftsorganisationen die Leerstelle mhm. irgendwie füllen. Also vor 100 Jahren wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, dass Organisationen Sinn stiften sollen. Da hat man den Sinn im sonntäglichen Kirchgang erlebt. Und diese Art von Aufladung des persönlichen Arbeitslebens eben mit solchen Sinnfragen, das halte ich persönlich tatsächlich für eine Überforderung des Arbeitskontextes. Mhm. Und da, also die sicherste Art, sich im Leben unglücklich zu machen, ist, unrealistische Erwartungen an etwas zu stellen. Und das ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich sowohl bei meinen Klienten, also ich habe zwei erwachsene Töchter um die 30 und in deren Arbeitsumfeld und Freundesumfeld, die jungen Leute neigen alle dazu, in der Arbeit, aus der Arbeit mehr zu erwarten, als da zu holen ist. Und drum sind da nicht unerheblich viele dann unglücklich und wechseln ständig den Beruf oder wissen nicht, was sie dann machen sollen, weil sie nirgend ausreichend Sinn drin sehen.
Mhm. Sie haben jetzt selbst den Bogen zur Religion wieder geschlagen, da wäre ich jetzt auch hingekommen. Sie schreiben nämlich auch beim Thema Purpose, dass es eine Art Taufzwang gibt für die Mitarbeitenden bei Purpose-Driven Organizations und dass die Andersgläubigen wiederum das Unternehmen schnell verlassen müssen oder ich glaube, Sie schrieben, dass Sie quasi undercover leben müssen, wenn Sie den Sinn nicht sehen.
Genau.
Haben Sie da tatsächlich auch ein Beispiel aus Ihren Beratungen von Unternehmen, wo das passiert, wo Sie sagen würden, eigentlich sind Andersdenkende im Unternehmen nicht mehr gewünscht?
Ja, es geht sozusagen, man muss es gar nicht jetzt an den Personen schon festmachen. Ja, es ist häufig so, wenn eine Entscheidung in einem Team einfach so aufgeladen wird, dass alle, also wie man so schön sagt, mit Blut unterschrieben haben. Mhm. Also alle sind mit Feuer und Flamme.
Mhm.
Ja, und go for it. Und das ist unser Ziel. Und sind hochgradig emotional damit identifiziert. Jetzt stellt sich nach 14 Tagen raus, dass man das Produkt aufgeben muss, das Marktsegment schließt, irgendetwas sich ändert, was dazu nicht passt, zu der Entscheidung, über die alle so begeistert waren.
Mhm.
Dann ist es sehr viel schwerer, davon wieder loszukommen, als wenn das halt eine Entscheidung war, die der Chef getroffen hat oder man halt sagt, kann man so oder anders treffen, als wenn da halt alle Feuer und Flamme sind. Also Purpose droht Organisationen einfach auch ärmer zu machen, sowohl in der Variantenvielfalt dessen, worüber überhaupt entschieden werden darf, als auch, dass sie unflexibler werden im Hinblick auf die Zeit. Können wir denn diese geile Erwartung, diese geile Produktidee, die wir vor 4 Wochen getroffen haben, heute, weil wir feststellen, es ist problematisch, wieder aufgeben? Und es ist auf der sozialen Ebene ein Problem. Dann komme ich zu den Andersdenkenden, weil halt Leute, die kritisch sind und von daher ja sehr begabt wären, auf die problematischen Aspekte der Richtung zu achten, die man nun eingeschlagen hat, in diesem bist du denn nicht begeistert? Ja, was ist denn das für eine Mentalität? Wir waren doch alle dafür. Ganz schnell in die Außenseiterrolle kommen und nicht in eine Rolle, die dazu dient, ungünstige Nebenwirkungen der Entscheidungen zu monitoren und rechtzeitig zu bemerken.
Sie schreiben in Ihrem Text auch, dass diese Ideale narzisstische Persönlichkeiten begünstigten. Und es war so ein bisschen der Punkt in Ihrem Text, wo ich dachte, da lehnt er sich jetzt aber schon weit aus dem Fenster. Weil soll nicht eigentlich der höhere Zweck von Arbeit genau das Gegenteil hervorbringen? Also
nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tillmann Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Menschen, die in ihrem Handeln andere inkludieren wollen und eben nicht nur auf sich selbst schauen und sich selbst abfeiern? Oder wie kommen Sie darauf?
Ah, das ist eine total wichtige und schöne Frage. Das ist auch ein Stück Missverständnis in diesem ganzen Narzissmus, Alltags-, Besprechungs-, Klassifikations-, Diagnose-Hype. Ja? Narzisstische Persönlichkeiten sind nicht zwangsläufig auf so einer unmittelbaren, oberflächlichen Ebene egozentrisch und denken nur an sich, sondern es sind häufig hochcharismatische Persönlichkeiten, die andere für sich einnehmen. Also nehme ich mal das Stichwort Guru.
Mhm.
Ja, also die unheimlich gut sind, Gefolgschaft zu entwickeln, die unglaublich gut Stories erzählen können, die Begeisterung wecken und in der Münchner Olympiahalle alle zu Begeisterungsstürmen halt einfach hinreißen lassen. lassen. Aber das ist ein narzisstische Persönlichkeiten lernen von klein auf, anderen Menschen das zu geben, was die toll finden, damit sie Bewunderung kriegen. Und wenn es jetzt darum geht, eine Purpose-Story zu erzählen, ja, also, und dazu, was eignet sich dazu besser als die Botschaft, wir retten gemeinsam die Welt oder wir machen sie zumindest sehr viel besser oder wir haben jetzt irgendwie ein Mobilitätskonzept, was weniger CO2 ausstoßt und so weiter und so fort. Dafür eine Story, also Neudeutsch ein Narrativ zu entwickeln, wo dann alle sagen, ja, da muss ich mit dabei sein. Das ist etwas, was Menschen, die von klein auf anderen gelernt haben, das zu geben, damit die sich wohlfühlen, und das ist ein Kern einer narzisstischen Problematik, die haben das von klein auf studiert, schon im Kindergarten.
Aber ist es nicht auch schön, wenn ich anderen das Gefühl vermittle, dass sie sich bei mir wohlfühlen können?
Doch, freilich. Das heißt aber nicht, dass es hilfreich ist und funktional ist. Ich komme also zu unserem Eingang wieder zurück. Ich bewege mich ja jetzt in unserem Gespräch ständig auf der kritischen Seite, weil all das kann natürlich auch hilfreich sein für irgendeinen Zweck. Nur ist halt so wichtig, im Auge zu behalten, um so Wörter wie hilfreich, gut, Verbesserung, Sinnhaftigkeit zu gebrauchen, braucht es ja immer einen Bezugspunkt. Mhm. Also was ist die Norm? Also hilfreich für wen? Gut für was? Besser im Hinblick worauf? Und darunter leidet die Purpose-Diskussion sehr, weil diese Differenzierung, dass Zwecke und Ziele auch miteinander im Widerspruch stehen können, dass die Wahl häufig nicht ist zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Böse und Böse oder Gut und Gut. Wenn die einen für diesen Purpose sind und die anderen für jenen und die sich aber beide nicht gleichzeitig verwirklichen lassen, habe ich einen Konflikt. Und diesen aufzulösen wird umso schwieriger, wenn der jeweilige Purpose eben mit Richtigkeit, mit Gut, mit Moral aufgeladen ist.
Dann wären wir auch bei der Beratermode Resilienz, oder? Also das Aushalten von
Widersprüchen, von Grautönen, von Ungereimtheiten. Ja, man konnte es ja im Moment in dieser ganzen Kriegsdiskussion führen, wo die einen aus vollstem Inbrunst und Überzeugung für den Purpose den Frieden erhalten und jetzt keine schweren Waffen oder irgendwo so. Und die anderen sagen, man kann die Menschen dort nicht im Stich lassen und muss denen helfen, sich gegen den bösen Aggressor zu wehren. Und schlicht und ergreifend beides ist richtig. Mhm. Ja. Und diese Art von Diskussion kommt in purpose-driven Organizations oft zu kurz oder sie wird ganz schnell sehr scharf, weil jeder sozusagen voller Inbrunst auf seinem eigenen Purpose-Ei gackert. Und dann wird die Auflösung solcher Konflikte über Entscheidungen sehr viel schwieriger. Also ich habe mit die schwierigsten Konflikte tatsächlich in sehr vom Purpose getriebenen Organisationen erlebt, weil die Leute so viel Herzblut drin haben, dass sie nicht mehr kompromissfähig sind.
Aber eigentlich ist das ja auch ein Thema, was weit über die Arbeitswelt hinausgeht. Also es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Wie halten wir Konflikte aus? Wie halten wir andere Meinungen aus? Und wie kommen wir dazu Lösungsansätzen?
Genau, genau. Drum ist diese Purpose-Diskussion in den Organisationen, das ist wie ein Teil eines viel größeren Zusammenhangs, der die Menschheit ja in Summe beschäftigt. Nämlich, wie erhalten wir irgendwie die Welt?
Ich würde jetzt aber gerne mal mehr ins Konstruktive tatsächlich gehen. Weil was ist denn aus Ihrer Sicht dann, Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet, die Alternative zum Purpose? Ich meine, ich vermute, dass Sie jetzt nicht sagen, Gewinnmaximierung ist die Lösung aller Probleme und quasi einfach Arbeit gegen Leistung und das sollte reichen. Wie können wir denn mit diesem Thema konstruktiver umgehen?
Nein, also das dürfen schon deshalb nicht meine Antworten sein, weil das ja auch moralisch gar nicht legitimierbar mehr wäre, ja, also sozusagen. Also auch da gibt's ja gewissermaßen Denkverbote im Hinblick darauf, ist es eigentlich eine schlaue Idee, dass Organisationen sich so aufstellen können, dass wir Menschen uns in ihnen wohlfühlen. Mhm. Ja, das steht ja nirgendwo geschrieben, dass Organisation und Mensch eine gute Passung haben. Aber das wäre jetzt ein ganz anderes Gespräch. Was Organisationen sicher brauchen, um mit Mitarbeitern gut zurechtzukommen und was Mitarbeiter brauchen, um mit Organisationen gut zurechtzukommen, ist ein motivierendes Arbeitsumfeld. Mhm. Und ich plädiere sehr dafür, die Menschen dort auch erstmal als unterschiedlich anzusehen. Nicht jeder möchte die Welt verbessern und ist dadurch motiviert. Manche Menschen wollen auch nicht unbedingt mehr Verantwortung haben. Manche Menschen werden auch nicht motiviert, wenn sie bei allen mitreden müssen, wo sie im Prinzip gar nicht so viel davon verstehen. Manche Menschen lieben Routinen und dass ihnen einfach jemand sagt, was zu tun ist und machen das dann mit einer inneren Akribie, wo sie vollkommen mit sich zufrieden und im Reinen sind. Drum nicht one size fits all. Und also jetzt, wenn ich den Sinek nehme, also start with why, also sozusagen so als, dann sind wir bei diesem Zwang, sozusagen seine Privatreligion zu etablieren, wo ich also selber meine Erlösungskriterien täglich in der Früh definiere und runterbete, sondern ich plädiere da sehr für mehr Bescheidenheit, für weniger Aufladung. Also wie ich manchmal in Ehetherapien sage, es gibt nicht den einen Partner, der all deine Wünsche und Bedürfnisse bedient und befriedigt, sondern wo man also mit dem Unvollkommenen, mit dem Vorläufigen, mit dem Widersprüchlichen, mit dem in sich Zerrissenen auch zurechtkommt und seinen Umgang findet. Das wäre mein Petitum, jetzt mal so ganz generell, weil wenn wir zu viel erwarten, ist, wie gesagt, das Unglück vorprogrammiert.
Jetzt haben wir in diesem Gespräch sehr viel über sogenannte Beratermoden gesprochen. Gleichzeitig, Sie sind ja auch selbst Berater. Sie verdienen ja auch Geld daran, dass es diese Moden gibt. Wie gehen Sie denn damit um?
Also ich persönlich bin jetzt tatsächlich als Berater so aufgestellt, dass ich noch nie mich mit irgendwelchen Moden identifiziert habe, sondern mein Leistungsversprechen ist, ich helfe, dass klar wird, was denn eigentlich verändert und beibehalten werden soll. Ja? So, also und damit fahre ich seit 30 Jahren bestens. Das Problem ja als Berater ist immer, wenn ich ein Konzept habe, wo ich weiß, was für andere gut ist, mache ich eigentlich nicht mehr Beratung, sondern ich mache Erziehung. Ja, weil ich den anderen, also den Kunden, versuche, irgendetwo hinzubringen, wo ich denke, dass er hin muss. Also ich bin Experte, ich wäre Pädagoge. Sag, so geht Agile arbeiten, so geht Scrum, so geht Purpose-Driven Organization und so weiter und so fort. Jetzt, wenn das Problem des Kunden tatsächlich ist, flexibler Softwareentwicklung machen zu müssen, dann mag das so ein Scrum-Konzept wunderbar sein und dann ist auch gut, wenn es einen Experten gibt. Aber das würde ich tatsächlich nicht für mich als Beratung, sondern als Pädagogik bezeichnen. Beratung heißt, dass ich mit dem Kunden erforsche, wo er Verhältnisse schafft, die ungünstig für ihn sind, wo er nicht weiß, was ihm wirklich gut tut, wo er Ziele verfolgt, die ihm schaden und wo er möglicherweise Ziele verfolgt, die gut für ihn sind und wo er nicht weiß, wie er da hinkommt. Und nur für den letzteren Teil braucht er dann jemand, der ihn schult. Mhm. Beratung ist was anderes als Training oder Schulung oder eben Pädagogik.
Mhm. Meine letzte Frage wäre nochmal das Thema Rheinmetall, weil dieses Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit dem Kunden, der früher quasi in der Most Evil Industrie war und jetzt auf einmal einen großen Sinn in seiner Arbeit hat. Was macht das denn mit Menschen, wenn die Arbeit auf einmal sinnhaft wird, gesellschaftlich anerkannt? Wie geht's dem heute? Und kann er sich vorstellen, wie wird das, wenn es wieder zurückfällt? Ich meine, die Dinge ändern sich ja auch wieder.
Ja, eigentlich ist das eher bitter. Also für den speziellen Menschen, jetzt rede ich mal, weil das ja ein Beispiel war, auch wirklich von dem Speziellen, für den ist das eher sagt, also da merkt er halt, in welcher zynischen Welt er lebt. Also so hat es der erstmal verarbeitet. Der kam sich ein Stück vergackeiert vor, dass er, das, für ihn hat sich gar nichts verändert. Ja? Und nur weil der Kontext sich verändert hat, sind jetzt plötzlich Leute, klopfen ihm auf die Schulter, die ihm vorher Most Evil das moralische Abitur verweigert haben. Und dann landen wir beim Ausgangspunkt von unserem Gespräch. Ich glaube, man tut sich in Summe keinen Gefallen, den Sinn seines Lebens in dem zu suchen, was man tut, sondern man tut sich einen sehr viel größeren Gefallen, wenn man den Sinn seines Lebens darin sieht, wer man ist, und das, was man ist, wird dadurch bestimmt, wie intensiv man leben kann, was man in sich spüren und aufrufen kann, und zu investieren in die Intensität der eigenen Lebens- und Resonanzfähigkeit, was ich, über was ich mich freuen kann und wie ich mit Schmerz gut umgehen kann und so weiter und so fort. Das macht aus meiner Sicht ein Leben sinnvoll, weil es sinnlich wird und sinnhaft. Statt darauf zu hoffen, dass die Wirkungen meines Handelns mir den Sinn abwerfen, ich kenne eigentlich so gut wie niemanden, dem das ernsthaft gelungen ist. Selbst eine Mutter Teresa hat an der Sinnhaftigkeit am Ende ihres Lebens dessen, was sie aufgebaut hat, im Außen gezweifelt und gehadert. Drum, das Glück, der Sinn liegt innen und nicht außen.
Herr Eidenschenk, ich danke Ihnen für dieses sinnhafte Schlusswort und ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Ich fand das sehr belebend, sinnhaft und einfach auch sehr, sehr schöne Fragen. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
Das freut mich. Vielen Dank. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge zum Thema Purpose jetzt vielleicht doch etwas zu kritisch oder zu negativ war, dann freue ich mich jetzt schon darauf, Ihnen eine Ankündigung machen zu können. In der kommenden Folge Rethink Work spreche ich nämlich mit John Strzelecki, dem Autor der Bücher Das Café am Rande der Welt und The Big Five for Life, der das Thema Purpose vermutlich gänzlich anders sehen wird. Und wenn Sie noch mehr Infos haben wollen zum Thema Karriere aus dem Handelsblatt, empfehle ich Ihnen den Link www.handelsblatt.com/mehrkarriere. Dort gibt es gerade auch ein besonders günstiges Abo-Angebot für Sie.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.